DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Das Jahr ist noch jung, da hält noch so mancher guter Vorsatz. Mehr Sport, weniger Stress, weniger Alkohol, nicht mehr rauchen und abnehmen. Haben Sie sich auch was vorgenommen? Bei uns gibt's gleich Tipps zum gesunden Leben. Und wir berichten in diesem Wissenschaftsmagazin von den Highlights der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Gesundes Leben, langes Leben. Auf diese einfache Formel lassen sich diese Zahlen zusammenfassen. Männer, die täglich mehr als 10 Zigaretten rauchen, verlieren im Schnitt 9,4 Lebensjahre. Starkes Übergewicht oder täglich mehr als 1 Liter Bier kosten 3,1 Jahre und ein hoher Fleischkonsum 2,4 Jahre, das berichtet die Apothekenumschau. Die schlechtesten Aussichten haben Männer, die nichts auslassen, was ihrer Gesundheit schadet. Ein fettleibiger, starker Raucher, der viel trinkt und viel rotes Fleisch isst, verliert bis zu 17 Jahre gegenüber einem Menschen mit günstigen Gewohnheiten. Was liegt also näher, als gesünder zu leben? Zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Aber auch wenn der Geist oft willig ist, das Fleisch ist schwach und so brauchen wir Hilfe. Eine Möglichkeit mittels Hypnose.
Fällt das Stichwort Hypnose, stellen sich viele sicher einen Menschen auf der Bühne vor, der auf ein Pendel starrt und willenlos das tut, was ihm ein mysteriöser Hypnotiseur befiehlt. Aber der Bonner Hypnosetherapeut Norbert Schick hat nichts Mysteriöses an sich. Er hat in den letzten 20 Jahren seinen Klienten geholfen, Phobien oder Süchte zu überwinden. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Showhypnose auf der Bühne und Hypnosetherapie.
Diese Menschen sind so tief in einer Hypnose drin, dass sie das gar nicht mehr registrieren, was da überhaupt passiert. Das kognitive Denken ist ausgeschaltet. Wenn die aus der Hypnose herauskommen, wissen sie in der Regel nicht, was da passiert ist.
Ganz anders bei der Hypnosetherapie.
Und in der therapeutischen Hypnose ist es so, dass die Leute immer wissen, was sie tun. Hypnose ist ein ganz natürlicher Zustand. Hypnose ist zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese und ich so tief in diesem Buch drin bin, dass halt Gedanken, Gefühle hochkommen. Oder wenn ich im Kino bin, einen Film schaue. In diesem Trancezustand ist das Unbewusste ganz offen und die Gefühlswelt auch. Und deshalb kann man sehr gut damit arbeiten.
Der Kölner Rechtsanwalt Jochen Gerhard rauchte schon seit jungen Jahren. Mit 58 Jahren hat er dann von heute auf morgen aufgehört. Ihm hat eine eintägige Gruppentherapiesitzung gereicht, um sein Verlangen nach der Fluppe ein für allemal zu überwinden. Irgendwie komisch kam ihm der Hypnotiseur aber schon vor.
Er war sehr intensiv, wie ein Prediger. Tagsüber hat er auch, da war er laut und hat geschrien und hat gesagt, ja, ihr könnt es, ja, ja. Und dann haben wir auch gesagt, ja, wir wollen. Und wir wollen aufhören zu rauchen. Dann hat er gesagt, ihr seid stark. Ja, wir sind stark. Er spinnt und ich spinne auch. Ja, aber es war so.
Aber das war nur der Auftakt. Schick zeigte der Gruppe Fotos von teergeschwärzten Raucherlungen. Nach einer allerletzten Zigarette vor der Tür fing dann die Hypnose an.
Alle mussten sich hinlegen auf Matten und dann wurde das Licht ausgemacht und eine Kerze angezündet und dann eine sanfte Musik.
Und deshalb werde ich jetzt deinen Wunsch, das Rauchen endgültig aufzugeben.
Und der Hypnotiseur hat all das, was er den ganzen Tag lang gesagt hat, dann nochmal mit einer sehr akzentuierten Stimme, sehr langsam, sehr deutlich und mehrfach wiederholt. Aber ich habe immer gedacht, na, klappt das denn? Ist das Quatsch? Du hast jetzt den ganzen Tag hier verbracht und jetzt kommt so etwas, Hokus Pokus. Aber ich habe versucht, diese Gedanken beiseite zu schieben. Ich habe versucht oder mich bemüht, an nichts zu denken und mich auf die Stimme zu konzentrieren.
Und nur noch saubere und klare Luft atmen.
Dann warf Jochen sein letztes Päckchen Zigaretten weg.
Ich habe seitdem nicht das Bedürfnis zu rauchen. Ich vermisse nichts. Mir geht es nicht schlecht. Ich habe nie wieder das Bedürfnis gehabt zu rauchen.
Warum ist das so? Hypnotherapeut Schick hat eine Erklärung.
Also die Zigarette wird immer gleichgültiger, immer uninteressanter. Also sie spielt nicht mehr diese Rolle, weil wir müssen ja das Kopfkino verändern.
In anderen Worten, Das Unterbewusste erkennt in der Zigarette das, was es ist. Ein giftiges Kraut und nicht irgendein kleiner nikotinhaltiger Freund. Und es war die Nähe zu diesem kleinen Freund, die es Jochen so schwer gemacht hatte, früher aufzuhören. Aber diesmal war es anders, sagt seine Frau Sabine.
Die letzten Male, die er aufgehört hat, war er wirklich nicht mit der Kneifzange anzufassen. Das war ganz schrecklich. Und dieses Mal war das überhaupt nicht. Er war die ganze Zeit normal und ausgeglichen und war nicht so aufgeregt und nervös, wie er das sonst immer gewesen ist. Und in seiner Familie, sein Bruder und seine Mutter und die Schwägerin, die rauchen alle. Und wir waren voriges Jahr zu Weihnachten eben bei der Familie und waren dort 3 Tage und es wurde um ihn rum ständig geraucht und er hat das geschafft und hat überhaupt nicht geraucht.
Es ist gar nicht die chemische Abhängigkeit, die Raucher vom Aufhören abhält, sagt Hypnotherapeut Schick.
Zuerst mal ist Rauchen eine nicht stoffliche Sucht. Nikotin ist nach 3 bis 4 Tagen aus dem Körper raus. Dann kann die Hypnose mit dem Unbewussten sehr gut beihelfen, dass die Leute wirklich in den ersten Tagen sehr ruhig sind und halt nicht direkt die Tapete abkratzen, wenn sie keine Zigarette haben, dass sie einfach etwas innerlich gestärkter sind dadurch.
Die große Mehrheit der erfolgreichen Ex-Raucher haben den Absprung übrigens sogar ohne Hypnose geschafft, auch ohne zu einem Ersatz zu greifen, wie etwa einer E-Zigarette oder einem Nikotinpflaster.
Ein Beitrag von Diana Fong, womit also schon 9,4 Lebensjahre gewonnen wären. Gehen wir als nächstes den Alkohol an. Und wenn Sie den Beitrag von Gudrun Heise gehört haben, in dem die erklärt, was es mit dem Zellgift Alkohol so auf sich hat, auf welchen Wegen er unser Hirn beschwipst, dann fällt es Ihnen vielleicht ein bisschen leichter, auch mal auf ein Glas zu verzichten.
Der Weg, den Alkohol in unserem Körper nimmt, ist immer der gleiche. Zunächst gelangt er über die Mundschleimhaut in die Blutbahn und so in den Dünndarm. Dort wird er absorbiert und dann über das Blutsystem an die Leber geleitet. Sie ist das Zielorgan der toxischen, also der giftigen Wirkung und die wichtigste Station, erklärt der Heidelberger Alkoholforscher Helmut Seitz. Denn mehr als jedes andere Organ verfügt die Leber über Enzyme, die Alkohol abbauen können.
Dann denkt man, man hätte das Gift weg, aber es gibt ein Abbauprodukt, ein Zwischenprodukt, das ist der Acetaldehyd, eine sehr reagible Substanz. Und dieser Acetaldehyd, der macht vieles kaputt, der bindet einen Eiweißkörper in der Leber, der bindet an DNA, macht Erbschäden. Und das ist eigentlich ein gefürchtetes Stoffwechselprodukt von Alkohol.
Bei der ersten Passage, die der Alkohol durchläuft, baut das Entgiftungsorgan Leber nicht gleich alles ab. Ein Teil geht wieder aus der Leber hinaus und gelangt anschließend in alle anderen Organe.
Besonders empfindlich ist das Gehirn. Also wenn dieser Alkohol dann durch die große Zirkulation gebracht wird, dann trifft er ins Gehirn und macht im Gehirn natürlich Schäden. Akute Schäden, das wissen Sie alle, wenn Sie zu viel trinken, dann kriegen Sie Rauschzustände bis hin zur Bewusstlosigkeit, aber auch chronische Schäden, wenn man über Jahre und Jahrzehnte Alkohol trinkt, dann gehen Gehirnzellen kaputt.
Die Wahrnehmung ist verzerrt, das Urteilsvermögen getrübt, das Konzentrationsvermögen nimmt ab. Zugleich sinkt die Hemmschwelle. Vielleicht kommt ein angenehm sorgloses Gefühl auf. Alkohol kann aber auch dazu führen, dass Depressionen und Aggressionen stärker werden. Die Bilanz für das Jahr 2012. Weltweit haben Alkoholmissbrauch, Unfälle und Gewalt unter dem Einfluss von Alkohol alle 10 Sekunden zum Tod eines Menschen geführt. Alkohol beeinflusst die sogenannten Neurotransmitter. Diese Substanzen werden an den Nervenenden im zentralen Nervensystem übertragen. Unter Alkoholeinfluss kommt es zu einer falschen oder veränderten Übertragung und damit zu akuten oder chronischen Schäden in allen Organen.
Denken wir an die Bauchspeicheldrüse bis zur schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung. Denken wir an Krebse, Tumoren von Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre, aber auch Krebse der Leber, der weiblichen Brust. Das vergisst man sehr häufig, dass Alkohol ein Risikofaktor für Brustkrebs bei der Frau ist und für den Dickdarm. Das sind so die Zielorgane, was den Krebs angeht.
Bei übermäßigem Alkoholkonsum kann es zur Leberzirrhose kommen. Dabei ist unter anderem die Durchblutung des wichtigen Entgiftungsorgans gestört. Ungefähr 20.000 bis 30.000 Menschen in Deutschland sterben jährlich daran. Wie für fast alles gibt es auch beim Alkohol Grenzwerte.
Wenn man ein gesunder Mensch ist, der also keinerlei Krankheiten hat, dann sagt man im Allgemeinen, kann man so ungefähr 1/4 Liter Wein als Mann am Tag vertragen. Und wenn man eine Frau ist, die wesentlich empfindlicher auf Alkohol reagiert, die Hälfte, 1/8.
Doch die Realität sieht anders aus. So trinkt zum Beispiel jeder Deutsche im Jahr rund 500 Flaschen Bier. Insgesamt werden 11,8 Liter reiner Alkohol getrunken. In Europa sind die Zahlen in etwa gleich. Weißrussland nimmt allerdings in der Statistik der WHO einen fragwürdigen ersten Platz ein. Dort werden jährlich 17,5 Liter reiner Alkohol getrunken. Ganz anders sieht es in Asien aus. Etwa 40% aller Japaner, Koreaner und Chinesen haben eine genetische Störung. Sie verfügen nicht über jenes Enzym, das das giftige Acetaldehyd abbauen kann.
Alkohol wird zu Acetaldehyd umgebaut und Acetaldehyd zu Essigsäure. Und wenn Acetaldehyd nicht zu Essigsäure abgebaut wird, was harmlos ist, dann akkumuliert Acetaldehyd. Und Acetaldehyd ist eine gefährliche Substanz, die zu verschiedenen Konsequenzen führt, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Zittern, rotes Gesicht, Flaschensyndromatik. Und diese 40% Asiaten, wenn die Alkohol trinken, dann akkumuliert Acetaldehyd. Sie können es nicht abbauen, weil dieser genetische Schaden da ist. Und dann kriegen sie diese Störungen.
Asiaten und Alkohol, das passt also offenbar nicht zusammen. Für die westliche Welt aber hat Alkohol auch einige wenige positive Einflüsse zu bieten. Er wirkt günstig auf Arteriosklerose, auf die Verkalkung der Gefäße also. Und ein Glas Wein am Abend kann sogar gut für Herzinfarktpatienten sein. Aber eben nur ein Glas. Und das wusste schon Paracelsus. Der Mediziner, Heiler und Theologe predigte schon Anfang des 16. Jahrhunderts. All Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding zum Gift wird. Also, wie bei so vielem, die Menge macht's.
Also, damit werden dann doch nochmal 3,1 Jahre gewonnen. Das mit dem Fleisch, das dürfte jeder selber hinkriegen. Fehlt noch das Gewicht. Wieder 3,1 Lebensjahre. Tipps fürs Abnehmen, dafür erhoffe ich mir von Professor Peter Steele. Er ist Ernährungswissenschaftler an der Universität Bonn. Herr Steele, was man da gerade zu Jahresanfang immer wieder liest und hört und sieht über Diäten, da verliere ich zumindest den Überblick. Kein Süßkram, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, Trennkost, kein Fett. Ist es denn nicht eigentlich egal, was ich zu mir nehme, solange das nicht mehr Energie, sprich Kalorien liefert, als ich verbrauche?
Ja, Ihr letzter Satz war genau richtig. Wenn das Ziel ist, mit einer solchen Diät abzunehmen, dann ist es tatsächlich so, ich muss einfach weniger essen, weniger Energie zu mir nehmen, als ich tatsächlich verbrauche. Dann nehme ich auch ab. Es gibt sicherlich hunderte Diäten, die mit diesem Ziel arbeiten. Hintergrund dieser Diäten ist immer, den Menschen, die es nicht auf ihre eigene Art und Weise schaffen, abzunehmen, irgendwelche Hilfsmittel in die Hand zu geben. Dazu gibt es dann Vorgaben, welche Lebensmittel weggelassen werden sollen, welche Philosophie ich betreiben soll und so weiter. Letztendlich kommt es aber immer darauf raus, dass der Mensch, der sowas nachvollzieht, sowas tut, weniger isst, als er tatsächlich verbraucht an Energie. Und damit nimmt er auch ab.
Was ist denn Ihrer Meinung nach der effektivste Weg, der dabei aber auch noch gesund ist? Denn der effektivste wäre ja gar nichts mehr zu essen.
Ja klar, bei Fastenkuren gibt es ja durchaus. Also es gibt ja auch klinisch festgelegte Diäten, Fastenkuren, die auch von verschiedenen Einrichtungen angeboten werden. Da wird fast nichts gegessen, als nicht mehr als 200-300 Kilokalorien am Tag. Da nehmen wir natürlich rasch ab. Das System ist immer die gleiche Art. Ich muss weniger essen, als ich verbrauche. Also was wäre die beste Diät? Einfach weniger essen. Und vor allen Dingen, sage ich mal, dann beim weniger Essen, sich die Lebensmittel auszusuchen, die qualitativ hochwertig sind. Das sind Lebensmittel wie Obst und Gemüse, die haben schon per se wenig Energie. Dann gibt es Produkte, die relativ fettarm sind. Und die kann ich dann in meine Ernährung mit einbeziehen. Aber letztendlich muss ich mich selbst kontrollieren. Ich muss gucken, was macht mein Gewicht und dementsprechend muss ich mich verhalten.
Ab wann ist es denn sinnvoll, sich an einen Ernährungsberater zu wenden?
Es ist sicherlich dann sinnvoll, wenn der Mensch selbst nicht in der Lage ist, das Gewicht irgendwie zu kontrollieren. Das heißt, wenn ein Mensch merkt, ich nehme grundsätzlich zu über die ganze Zeit, nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Das heißt, ich kriege das irgendwie nicht in den Griff. Da wäre es sicherlich hilfreich, mal eine Beratung aufzusuchen und sich Rat zu holen. Wie kann ich denn das tatsächlich bewerkstelligen?
Was halten Sie denn überhaupt von Diäten?
Also ich bin nicht der Diätmensch. Da ich ein bisschen was über Ernährung verstehe, kann ich natürlich mich sehr gut selbst einstellen. Also ich kontrolliere regelmäßig mein Körpergewicht und verhalte mich dementsprechend. Ich versuche, mich körperlich aktiv zu halten, Fahrrad zu fahren und andere Dinge zu machen. Und dann gucke ich, wie verhält sich mein Gewicht. Und wenn ich dann zunehme über eine gewisse Zeit, dann weiß ich, ich esse zu viel.
Von der Sehnsucht abzunehmen profitiert eine ganze Industrie. Sie produziert vielleicht sogar auch die Sehnsucht. Was halten Sie denn von Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel sogenannten Fettverbrennern wie L-Carnitin oder von Formula-Diäten, bei denen Mahlzeiten ja ganz oder teilweise durch Shakes, durch Drinks ersetzt werden?
Das sind verschiedene Aspekte. Ich halte überhaupt nichts davon, sogenannte Fettburner zu konsumieren. Da wird behauptet, dass allein durch ein Substrat, ein Nährstoff, es dazu kommt, dass körpereigenes Fett abgebaut wird, ohne dass man etwas anderes damit zu tun hat. Ja, einfach nur diesen Fettburner nehmen. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Das andere sind sogenannte Formula-Diäten, die natürlich in verschiedenen Formen angeboten werden, auch sehr aggressiv beworben werden. Die basieren auf dem Konzept, dass Mahlzeiten ersetzt werden durch solche Formula-Drinks in der Regel und letztendlich dabei rauskommt, dass die Zufuhr an Energie über den Tag deutlich geringer ist als ohne Benutzung dieser Drinks. Also im Prinzip der gleiche Effekt, Reduzierung der Energiezufuhr. Und dazu hat man so einen Topf, den kann man sich dann selbst anmischen. Das ist natürlich eine komplett zusammengesetzte Mahlzeit, das heißt, da sind alle Vitamine, Mineralien drin. Letztendlich ein Hilfsmittel. Wie manche anderen Systeme auch.
Sie sind ja Ernährungsphysiologe. Was Sie erzählen, das klingt alles sehr unaufgeregt, unspektakulär und so ein bisschen back to the roots. Eigentlich alles, was einem der gesunde Menschenverstand auch mitgeben könnte. Sprich ausgewogene Ernährung, nicht zu viel essen. Was hat sich denn auf Ihrem Forschungsgebiet in den letzten Jahren besonders Neues ergeben? Oder ist das genau der Trend, unaufgeregt zu sein?
Also wir als Wissenschaftler haben im Bereich der Ernährung uns immer relativ unaufgeregt damit beschäftigt. Tatsache ist natürlich, dass in den westlichen Industrieländern und die schon entwickelten Länder die Rate an Übergewicht und sogar Fettsucht deutlich zugenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass sich viele, auch die Politik, auch die Medizin, Ernährungsmedizin, sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Dabei ist nicht immer nur eine wissenschaftlich fundierte Aussage rausgekommen, sondern es hat sich natürlich auch ein gewisses Interesse entwickelt, auch durchaus ein industrielles Interesse, Produkte auf den Markt zu bringen, die irgendwie dem Menschen vorträumen oder vorgaukeln, mit einem einfachen Shake kannst du einfach abnehmen. Ich meine, ganz persönlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, warum man jemandem sagen muss, er soll etwas essen, damit er abnimmt. Wir waren auch als Wissenschaftler nie auf dieser Schiene, soll ich jetzt Kohlenhydrate weglassen, soll ich jetzt die Fettmenge tatsächlich einschränken oder erhöhen. Es gibt ja auch andere Philosophien. Wir haben immer gesagt, es geht um die Bilanz, die Energiebilanz. Und wir müssen gucken, dass wir alle notwendigen Nährstoffe wie Vitamine, da gibt es ja auch fettlösliche, wasserlösliche, wie Mineralstoffe, zuführen. Und damit können wir das tun. Wir müssen körperlich aktiv sein, damit wir auch Energie verbrauchen und nicht nur auf unserem Schreibtischstuhl sitzen. Das ist relativ unaufgeregt.
Vielen Dank, Professor Peter Steele, Ernährungsphysiologe an der Universität Bonn. Und hier geht's jetzt weiter mit den Wissenschaftsnachrichten.
Grönlandwale trinken nicht, sie rauchen nicht und an Bewegung mangelt es ihnen auch nicht. Vielleicht werden sie auch deshalb bis zu 200 Jahre alt, obwohl sie viel wiegen. Das Geheimnis ihres langen Lebens liegt vermutlich in ihren Genen. Forscher von der Universität Liverpool haben jetzt das komplette Erbgut der Tiere entziffert und mit dem Genom anderer Wale und Säugetiere verglichen. Ihr Ergebnis? Grönlandwale weisen Besonderheiten bei den Genen auf, die mit Zellteilung, Erbgutreparatur, Krebs und Alterungsprozessen verbunden sind. Die Studie ist im Fachblatt Cell Reports veröffentlicht worden. Fracking kann Erdbeben verursachen. Das haben Forscher der Miami University in Ohio festgestellt, als sie die Ursachen für ein Erdbeben im März 2014 im US-Bundesstaat Ohio untersuchten. Zwar habe die Bohrlochaktivität keine neue Verwerfung verursacht, wohl aber eine bislang unbekannte alte Verwerfung aktiviert. Es sei daher sinnvoll, dass Regierung, Industrie und Wissenschaft beim Fracking in Gegenden mit möglichen unbekannten Verwerfungen in Zukunft eng zusammenarbeiten. Beim Fracking wird Flüssigkeit unter hohem Druck in ein Bohrloch gepresst, um kleine Risse im Gestein aufzubrechen und darin enthaltenes Erdgas und Erdöl zu gewinnen. Dadurch ausgelöste mikroseismische Aktivitäten sind üblicherweise so schwach, dass sie nur mit empfindlichen Geräten gemessen werden können. Die Beben in Ohio waren allerdings deutlich stärker. Das heftigste erreichte die Stärke 3. U- US-Astronomen haben nach eigenen Angaben die bislang erdähnlichsten Planeten bei anderen Sternen entdeckt. Und zwar anhand der Daten, die das US-Weltraumteleskop Kepler geliefert hat. Die beiden fernen Himmelskörper kreisen mit großer Wahrscheinlichkeit in der sogenannten bewohnbaren Zone um ihre Heimatsterne und sind nur wenig größer als die Erde, wie die Wissenschaftler vom Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik berichten. Ob einer der Planeten tatsächlich bewohnbar ist, können die Forscher allerdings nicht sagen.
Und so lange, bis wir sicher wissen, ob es weitere bewohnbare Erden gibt, tummeln wir uns halt weiter auf unserer. Zwei unserer Korrespondenten waren da gerade in Las Vegas auf der CES, auf der Consumer Electronics Show, der ersten großen Elektronikmesse des Jahres. Und ein ganz großes Thema dort, die sogenannten Wearables. Christian Sachsinger mit Beispielen.
Zuerst einmal wäre da die Smartwatch. Samsung hat eine solche Multifunktionsdatenuhr seit kurzem im Angebot und Kai Hildenbrand von Samsung Deutschland ist noch immer ganz begeistert von den Möglichkeiten.
Wenn ich eine SIM-Karte integriert habe, ein Pulsmesser integriert habe, Schrittmesser integriert habe, ich kann damit telefonieren, schnell meine Daten abrufen, das ist ja schon sensationell.
Die Gear S muss man sich aber auch leisten können mit rund 400 Euro Ladenpreis. Ebenfalls wearable, also tragbar, Brillen.
Eines der heißesten Wearables, das es derzeit gibt, ist die Datenbrille von Epson. Sie hat, wenn Sie so wollen, ein doppeltes Display. Alles, was Sie so wirklich sehen, wird durch virtuelle Bilder und Realitäten aus der digitalen Welt überlagert.
Erklärt Jack Dashworth, Marketingmanager beim US-Ableger von Metaio. Die deutsche Firma schreibt jene Programme, die die beiden Welten miteinander verschmelzen lassen. Das optische Ergebnis sieht man auf der CES in Las Vegas. Es wirkt vielversprechend. So können zum Beispiel Mechaniker bei hochkomplexen Maschinen schnell die richtigen Schrauben finden. Die Datenbrille weist etwa mit Pfeilen im Sichtfeld genau dorthin, wo etwas justiert werden muss. Diese 3D-Technologie ist dabei gerade erst am Anfang. Und sie wird jetzt auf der CES mit neuen leistungsfähigen Kameras angetrieben. Noch näher am Nutzer sind Wearables, die Fitness und Gesundheit überwachen. Diese Kleinstgeräte gibt es schon seit geraumer Zeit. Sie dringen nun aber in immer weitere Körperregionen vor, wie hier in Las Vegas zu sehen ist. So hat die US-Firma Fitlinx das M-Strip entwickelt, eine Art Plastikflicken vollgestopft mit Technik. Douglas McClure erklärt, wie es funktioniert.
Das trägt man am Oberkörper, auf der linken Seite, auf den Rippen. So lässt sich der Herzschlag genau messen, etwa beim Sport, aber auch in Schlafphasen. Rhythmusstörungen fallen so sofort auf. Das M-Strip kostet $150. Dafür bekommen Sie 30 Klebefolien. Das sollte für 3 bis 6 Monate reichen. Und eine kabellose Energieladestation.
Die Daten solcher Gesundheitswearables werden ans Smartphone gesendet. Bislang ging es dabei vor allem darum, dass der Nutzer sich selbst ein Bild von seiner körperlichen Verfassung machen kann. Künftig werden wohl Gesundheitsdienstleister, also etwa die Krankenkassen, aber auch Staaten versuchen, die neuen Datenquellen für sich zu erschließen. Und die Diskussion darüber, wie weit der Nutzer seinen körperlichen Zustand publik machen kann und soll, wird spannend werden. Spannend im positiven Sinne sind Wearables auch, weil sich in Kombination mit dem Smartphone massenweise Anwendungen auftun. So sieht man auf der Electronic Show Apps, die die Schlafqualität überwachen oder intelligente Rollschuhe, deren Höchstgeschwindigkeit per Handy festgelegt werden kann. Außerdem verbessern Wearables die Akustik. Siemens feilt seit rund 100 Jahren an Hörgeräten. Jetzt soll das kleine Mikrofon mit dem Draht dran nicht nur Senioren unterstützen. Eric Brander, Produktmanager in der US-Sparte von Siemens.
Sie sind in einem sehr lauten Restaurant und hier kann unser System alle unerwünschten Geräusche leiser drehen und genau die Person quasi akustisch herauspicken, mit der Sie sich unterhalten wollen. Oder Sie wollen zum Beispiel beim Fernsehen den Ton etwas lauter haben, ohne dass es für die anderen im Raum lauter werden soll.
All das lässt sich mit einer App fürs Smartphone ganz leicht einstellen. Uralte Technik also neu verpackt. Auf diese Art wird sogar aus einem Gerät, mit dem bislang kein Mensch angeben konnte und wollte, eben auch ein modernes Wearable.
Und mit diesem Beitrag aus Las Vegas geht unser Wissenschaftsmagazin zu Ende. 25 Minuten zuhören, im besten Fall 15 Lebensjahre dazugewinnen, wenn das kein guter Deal ist. Mehr wie immer unter dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.